Notenköpfe. Da ist Musik im Gespräch. Ein Rondo-Podcast. Heute für euch da, Mario Felix Vogt.
Lange beschäftigte sich der Dirigent Daniel Grossmann mit der Frage, wie jüdische Kultur ihren Platz in der deutschen Gesellschaft einnehmen kann und wie er damit zum interkulturellen Dialog beitragen kann. Das Resultat dieser Überlegungen war die Gründung des Jewish Chamber Orchestra Munich im Jahre 2005. Ich bin sehr gespannt, was er über dieses besondere Ensemble erzählen kann und begrüße ganz herzlich Daniel Grossmann. Hallo, Herr Grossmann.
Hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann.
Herr Grossmann, jetzt würde mich erstmal interessieren, wie sind Sie musikalisch sozialisiert worden? Kommen Sie aus einer Familie von Musikliebhabern oder gibt es Profimusiker in Ihrer Familie? Wie sind Sie da an die Musik herangeführt worden?
Sowohl als auch. Also es gab viele Musikliebhaber, zum Beispiel ganz besonders meine Großeltern mütterlicherseits, aber es gab auch tatsächlich mehrere Dirigenten in meiner Familie, die quasi mir als Vorbilder gedient haben und wodurch ich auch auf die Idee kam, selber Dirigent zu werden.
Sie sind in einer Familie aufgewachsen, die eigentlich ungarisch-jüdischen Ursprungs ist, aber in München. Inwieweit spielt da eine ungarische oder auch eine jüdische Prägung von Anfang an eine Rolle? War das in Ihrer Familie sehr prägend für Sie oder haben Sie quasi sich damit erst in späterer Zeit identifiziert, insbesondere was das Jüdische angeht?
Also mit dem Ungarischen habe ich mich nie so wirklich identifiziert, wobei die erste Sprache, die ich erlernt habe, tatsächlich Ungarisch war. Also meine Eltern haben mit mir und meinen Geschwistern Ungarisch gesprochen. Aber mit dem Jüdischen bin ich tatsächlich schon von Kleinkind an aufgewachsen und das war in unserer Familie, ganz besonders auch deshalb, weil während dem Holocaust weite Teile der Familie umgebracht wurden, natürlich eine entscheidende, prägende Erfahrung für die Familie.
Gehörte das für Sie auch quasi von Anfang an dazu, Werke jüdischer Komponisten zu lernen und zu spielen?
Nee, ich war ungefähr so 15, 16 Jahre alt, als ich anfing, mich mit dem Thema jüdische Komponisten zu beschäftigen oder auch insgesamt diese Frage mir zu stellen, in welcher Form kann man jüdische Kultur oder Religion in der klassischen Musik finden? Und ab da spielte das aber dann für mich eine sehr wichtige Rolle.
Ja, haben Sie schon früh dann auch Kammermusik gemacht, mit Musikerfreunden jüdische Werke aufgeführt? Gab es da auch vielleicht Uraufführungen von zeitgenössischen Werken oder kam das auch erst später mit dem Orchester?
Das kam alles später mit dem Orchester. Für mich war sehr früh klar, dass ich Dirigent werden möchte. Und ich habe zwar Klavier und Cello gespielt, aber mein ganzer Fokus war auf das Dirigieren gerichtet. Und dementsprechend kamen diese Aufführungen dann, als ich anfing, die zum ersten Mal Orchester oder kleinere Ensemble zu dirigieren. Und das war, als ich ungefähr 20 Jahre alt war.
Ja. Wann reifte denn in Ihnen die Idee, ein jüdisches Orchester zu gründen?
Das war relativ früh. Das war 1999, hatte ich zuerst die Idee. Ich hatte gerade da studiert und also Dirigieren studiert und hatte die Idee, dass das sehr interessant wäre, dieses Thema irgendwie musikalisch aufzugreifen. Aber das war sehr früh. Ich hatte einfach noch viel zu wenig Erfahrung und es gab auch, ja, es war einfach insgesamt schwierig, Geld auftreiben und die ganze Organisation eines Orchesters ist ja relativ aufwendig. Und da hat es einfach nochmal 6 Jahre gedauert, bis ich das wirklich dann auch umsetzen konnte.
Was war denn so die Idee? Also auch ein Orchester zu gründen, in dem auch viele jüdische Musikerinnen und Musiker mitwirken? Oder in erster Linie doch ein Orchester, was sich den Werken jüdischer Komponisten widmet?
Also es war weniger die Idee, dass jüdische Musikerinnen und Musiker mitspielen sollten. Das ist für mich bis heute nicht entscheidend, weil ich sage immer, wir sind kein Ghetto-Orchester, sondern wir sind ein Orchester, das ein Thema erforschen möchte. Und dafür ist es nicht wichtig, ob die Teilnehmer dieser Religion angehört. Mhm. Wichtig war mir dann schon eher, Musik jüdischer Komponisten aufzuführen, wobei das nicht es sind nicht nur jüdische Komponisten, deren Werke wir aufführen. Wichtig ist mir eher der thematische Bezug.
Also es gibt dann sozusagen übergeordnete Themen?
Genau, also jedes Konzert bekommt eigentlich eine Idee, wirklich einen ganz klaren roten Faden. Das können ganz, ganz unterschiedliche Bezüge zur jüdischen Religion und der Kultur sein. Und dementsprechend suche ich dann die Musikstücke zusammen und stelle dann das Programm zusammen.
Gibt es denn, was den Klang angeht, auch so eine Anlehnung an so ein, ja, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht von jüdischen Musikerinnen und Musikern geprägter Streicherklang oder so? Oder verfolgen Sie da ganz andere, vielleicht eher modernere Klangideale?
Nein, diese Anlehnung gibt es überhaupt nicht. Also das Klangideal ist eher so an, wie Sie sagen, moderne deutsche, würde ich sagen, Orchesterklangkultur angelegt.
Also keine Klezmer-Sentimentalität im Streicherapparat sozusagen.
Nein, um Gottes Willen. Ja. Also wenn wir die entsprechende Musik spielen, dann vielleicht schon, aber sonst absolut nicht, nein.
Wieso haben Sie dem Orchester einen englischen Namen gegeben? Hat das bestimmte Gründe mit der Identität oder ist das einfach, weil es international kompatibler ist?
Nein, das hat tatsächlich Gründe der Identität. Also ursprünglich hieß das Orchester, als ich es gegründet habe, Orchester Jakobsplatz München. Damals war die Idee, dass in München ein sehr, sehr großes neues jüdisches Gemeindezentrum mitten in der Stadt gebaut wurde und wir dachten, dieser Name wird irgendwann allen geläufig sein, weil dieser Jakobsplatz international bekannt sein wird für jüdisches Leben in Deutschland oder besonders in München, aber das hat sich dann überhaupt nicht bewahrheitet. Und 2018 haben wir den Namen geändert und dann haben wir lang überlegt, welchen Namen wir uns geben. Und klar war, dass wir auf jeden Fall das Wort jüdisch drin haben wollten. Und jüdisches Kammerorchester München klang nach klang sehr schwer. Und ich habe da mit vielen, vielen Menschen gesprochen, und auch sie gefragt, was sie mit dem Namen assoziieren. Und mit der englischen Variante assoziierten alle amerikanische Fernsehserien und eher so diesen modernen, zeitgenössischen Blick auf jüdisches Leben. Und mit dem deutschen Namen eher den Blick auf den Holocaust. Und dann war mir klar, wir müssen einfach den englischen Titel wählen, um klar zu zeigen, es geht mehr um diesen modernen und unbeschwerten Blick auf das Judentum, als immer wieder auf das Judentum als eine Opferrolle zu blicken.
Gibt es bestimmte Komponisten, die Sie da besonders featuren, für die Sie sich besonders einsetzen in dem Orchester? Vielleicht vergessene Komponisten? Es gibt ja auch so eine ganze Reihe jüdischer Wiener Komponisten oder so. Da ist jetzt ja jemand wie Franz Schreker oder so schon fast ein Bekannter mittlerweile. Gibt es da bestimmte Namen, die eine große Rolle spielen im Orchester?
Also vielleicht ein Name, der eine besonders große Rolle spielt, ist Mieczysław Weinberg, weil ich der Meinung bin, dass seine Musik, obwohl sie, man jetzt nicht sagen kann, dass sie jetzt komplett vergessen ist, weil es wird schon immer wieder gespielt, aber ich finde, dass es noch viel zu wenig im Konzertrepertoire angekommen ist und seine Musik liegt mir besonders am Herzen. Also das ist vielleicht so ein Name, aber ansonsten kann ich gar nicht so einzelne Namen herausgreifen, weil wir wirklich versuchen, auch da in der großen Breite unterschiedlichste Musik und unterschiedlichste Komponistinnen und Komponisten aufzuführen.
Jetzt ist es ja so, dass gerade viele jüngere Menschen in Deutschland nicht mehr so den Bezug zur jüdischen Kultur haben oder vielleicht gar nicht so. Haben Sie da bestimmte Projekte in dem Orchester, bestimmte Konzertformate, wie Sie versuchen, Kinder und Jugendliche auch an jüdische Musikkultur ranzuführen?
Ja, absolut. Also wir machen ganz viele Jugend- und Kinderprogramme, wo wir ganz unterschiedliche Ansätze verfolgen. Also wir hatten zum Beispiel neulich ein Konzert, ein Kinderkonzert für Grundschulkinder. Da ging es um das Purimfest und die Geschichte dahinter, nämlich die Geschichte um Königin Esther. Und da haben wir jetzt zum Beispiel dazu Vivaldi vier Jahreszeiten gespielt, weil es einfach darum ging, den Charakter der Geschichte zu unterstreichen. Und es ging mehr um die Inhalte. Davor hatten wir ein Jugendkonzert, da ging es um eine Geschichte, um ein Städtelmusiker um 1900 herum, der nach Wien in die Oper geht und dort Wagner hört. Erstmal ganz lustige Geschichte, die dann eher eine tragische Wendung bekommt. Also es sind ganz unterschiedliche Formate, die wir verfolgen. Mir ist immer wichtig, dass erklärt wird, also dass ich erkläre, warum wir etwas spielen und was die Idee dahinter ist und was wir quasi vermitteln wollen.
Jetzt habe ich auf Ihrer Webseite auch gesehen, dass Sie auch Programme mit jüdischer Popmusik machen. Ja, und da auch Orchesterarrangements quasi von bekannten Popsongs aufführen. Und ja, viele Leute wissen vielleicht gar nicht, dass die amerikanischen Popkünstler, die sie in ihrem Schrank stehen haben, eben auch eine jüdische Identität haben. Ist das auch sozusagen ein Weg, ein etwas jüngeres Publikum zu gewinnen?
Unbedingt. Aber nicht nur, es geht nicht nur um ein jüngeres Publikum, sondern mir geht es um die Vielfalt. Also mir geht es wirklich darum zu zeigen, dass jüdische Kultur in ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen einen Einfluss hatte und hat. Und in dem Fall eben auf die Popmusik. Aber klar ist das auch eine Möglichkeit, ein jüngeres Publikum zu erreichen.
Heutzutage ist es ja auch sehr beliebt, dass man Konzerte multimedial etwas erweitert. Spielen da auch audiovisuelle Elemente, etwa Videoprojektionen und so, eine Rolle in den Konzerten?
Manchmal. Mhm. Also ich bin da sehr selektiv. Für mich ist immer ganz wichtig, dass das wirklich einen Sinn ergibt. Also ich mag keine Effekte der Effekte willen. Also jetzt zum Beispiel bei Jewish Pop wird es keine visuellen Effekte geben. Aber wenn das Konzertformat so ausgelegt ist, dass das irgendwie wichtig ist, Bilder zu zeigen, dann setzen wir das auch ein. Also wir hatten zum Beispiel letzten Dezember ein Konzert gemacht über Richard Wagner. Mhm. Und meine Idee war, dass wir Zitate aus seinem Aufsatz »Das Judentum in der Musik« projizieren, damit die Menschen wirklich mal lesen können, was Wagner über das Judentum gesagt hat.
Ja.
Während man eben seine wunderbare Musik hört.
Ja, dann macht man dem Publikum mal klar, was das für eine Dissonanz sozusagen darstellen kann. Ein genialer Künstler, Komponist, der aber eben doch ja auf der menschlichen Seite trotzdem eben ein Antisemit war. Ne?
Ja, vor allem nicht nur, dass er ein Antisemit war. Es war ja nicht so, dass er jetzt nur einfach gesagt hat, ich mag die Juden nicht, sondern er hatte ja wirklich ein ausgeprägtes antisemitisches Weltbild. Also er hatte ja eine ganze These dazu und diese These hat er ja auch niedergeschrieben und das finde ich ganz wichtig, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass das zum Beispiel niemand weiß. Mhm. Manche kennen das, haben es aber nicht gelesen. Und dass seine Musik wunderbar ist, bestreite ich gar nicht, ganz im Gegenteil. Und ich finde aber eben, wie Sie sagen, diese Diskrepanz oder Dissonanz irgendwie innerhalb eines Konzertes, den Zuhörern sehr bewusst zu machen, finde ich sehr eindrücklich.
Wie waren da so die Reaktionen?
Sehr positiv. Also tatsächlich haben die Zuhörer das sehr, sehr gut aufgenommen und sehr überrascht auch aufgenommen. Also tatsächlich diese Schrift nicht kannten und irgendwie nicht die Musik einfach zu canceln oder zu sagen, diese Musik spielen wir nicht, sondern die Musik in seiner ganzen Großartigkeit darzubieten und gleichzeitig aber das andere nicht auszuklammern. Ich glaube, das war wirklich für alle sehr eindrücklich.
Also früher hätte man sich ja vorstellen können, dass Leute dann empört rausgehen und sagen, unseren Richard Wagner irgendwie hier so zu diffamieren und das muss man ja nicht alles so rauskehren und so. Also diese Reaktionen gibt es Gott sei Dank dann wahrscheinlich nicht mehr.
Naja, die gibt es vielleicht schon. In dem Konzert gab es sie nicht. Ich war schon darauf vorbereitet, dass es eventuell auch Protest geben könnte. Aber ich glaube, dass da schon auch eine Rolle spielt, dass ich nie versuche, es irgendwie reißerisch zu machen. Ich versuche es immer so in so einer, ja, wie soll ich sagen, Natürlichkeit oder auch in so einer Einheit diese Dinge zu zeigen und eben nicht daraus so etwas Reißerisches zu machen, wo ich sage, hier, das darf man nicht hören oder schaut, wie furchtbar dieser Mensch, hört euch diese Musik nicht mehr an. Darum geht es mir überhaupt nicht, sondern mir geht es wirklich um diese eigentlich leisen Zwischentöne.
Gibt es einen Austausch mit anderen jüdischen Orchestern? dass sie da vielleicht auch mit amerikanischen Orchestern, die irgendwie einen großen Anteil an jüdischen Musikerinnen und Musiker haben oder die sich da spezialisiert haben? Oder gibt es da auch Kontakte nach Israel?
Wenig, aber es gibt eigentlich auch sehr, sehr wenig Orchester sich. Ich weiß von einem Orchester in Los Angeles, das auch sich der jüdischen Kultur verschrieben hat, aber ansonsten gibt es wenig. Und ich muss auch ehrlich sagen, die funktionieren auch ein bisschen anders, als ich funktioniere, weil für mich ist das große Vorbild das Theater. Ich möchte etwas erzählen, ich möchte ein Thema im Rahmen eines Konzertes in den Mittelpunkt stellen und möchte etwas über dieses Thema erzählen. Und als zum Beispiel dieses amerikanische Orchester, die führen dann halt irgendwie Stücke von jüdischen Komponisten auf und machen daraus dann halt irgendwie, wie es halt in klassischen Konzerten meistens ist, machen sie halt einigermaßen passendes Programm, also keine Ahnung, eine Ouvertüre, ein Solokonzert in der zweiten Hälfte eine Symphonie. Und so funktioniere ich nicht. Ich möchte mehr erzählen, ich möchte in den Konzerten wirklich einen roten Faden haben und ich möchte ein Thema haben, zu dem ich etwas erzähle.
Vergeben Sie denn auch Kompositionsaufträge an junge jüdische Komponistinnen und Komponisten?
Das machen wir regelmäßig. Dieses Jahr haben wir zum Beispiel 3 Kompositionsaufträge vergeben und gar nicht nur an jüdische Komponisten. Zum Beispiel das Projekt, das ich erwähnte, mit dem Städtelmusiker, der sich Wagner anhört, das hat tatsächlich ein jüdischer Komponist vertont. Aber jetzt beschäftigen wir uns mit Nachkommen von Felix Mendelssohn oder der Familie Mendelssohn. Das wird ein junger deutscher Komponist, der überhaupt keinen jüdischen Hintergrund hat, vertonen.
Ja, wir haben ja in den letzten Jahren leider einen zunehmenden Antisemitismus in Deutschland. Und mich würde interessieren, müssen Sie da besondere Sicherheitsvorkehrungen treffen, was Proben angeht? Oder ist das auf Konzerte beschränkt und hat sich das in den letzten Jahren irgendwie verschärft? Wie sieht das aus?
Also zum Glück sind wir da verschont. Ich erkläre mir das so, dass wir irgendwie da doch in so einer Hochkulturblase uns befinden. Und also wir fühlen uns jetzt nicht irgendwie bedroht. Insofern sind wir da recht entspannt.
Aber machen Sie auch Konzerte in Synagogen oder ist das überwiegend eher in profanen Hallen sozusagen, in Konzerthäusern oder Theaterräumen?
Wir treten manchmal in Synagogen auf, allerdings meistens in solchen Synagogen, die nicht mehr als Synagogen fungieren, weil also in Synagogen, in denen noch gebetet wird, möchte man selten, dass ein Orchester auftritt.
Ah ja, das ist dann so ein bisschen wie das Konzept der Kulturkirche.
Genau, es gibt so ehemalige Synagogen, die die so als, wie Sie sagen, so als Kulturraum quasi ausgelegt sind und da treten wir dann schon auf.
Wo konzertieren Sie überall mit dem Orchester? Ist das überwiegend in Deutschland oder gibt es da auch internationale Auftritte?
Also überwiegend ist es tatsächlich schon in Deutschland, aber es gibt auch zahlreiche internationale Auftritte. Also wir waren jetzt zum Beispiel letztes Jahr waren wir in Budapest, wir waren in Österreich, wir fahren jetzt dann nach Spanien, wir fahren nach Griechenland. Also wir sind schon auch international unterwegs.
Und was sind so die kommenden Projekte? Was planen Sie? Gibt es da bestimmte Komponisten oder bestimmte größere Themen, die da eine Rolle spielen?
Also wir planen mehrere Projekte immer parallel. Die nächsten Konzerte sind eben dieses Jewish Pop und dann feiern wir unser 20-jähriges Bestehen mit einem großen Festkonzert in München. Wir werden dazwischen noch unterwegs sein auf Tournee mit Jewish Pop. Und es gibt ein großes Projekt, das wir für den Herbst planen. Da geht es um sephardisches Judentum und da werden wir 10 Konzerte eben in Deutschland und auch international spielen, wo es eben speziell um dieses ursprünglich spanische Judentum geht.
Erfahren Sie eigentlich irgendeine Förderung aus irgendwie Kulturfonds oder so oder sind Sie ganz autonom, was das Finanzielle angeht?
Wir sind vielfach gefördert, also wir bekommen eine ständige Förderung vom Freistaat Bayern und von der Stadt München und vom Bezirk Oberbayern und bekommen daneben aber immer wieder Förderungen von Stiftungen. Also zum Beispiel das Projekt um das sephardische Judentum herum ist von der EVZ-Stiftung mit sehr viel Geld gefördert.
Ist es so, dass viele Musikerinnen und Musiker bei Ihnen noch regulär in anderen Orchestern spielen? Ist das dann quasi eher eine Art Projektorchester? Oder sind die Vollzeit im Jewish Chamber Orchestra tätig?
Nein, das ist tatsächlich so, dass wir ein Projektorchester sind, wobei ich sage immer, wir haben feste, freie Musiker, weil die spielen schon sehr lang bei uns und wir haben einen sehr festen Kern, die immer bei uns spielen. Aber die sind nicht bei uns angestellt, sondern spielen die meisten von denen in anderen Orchestern oder spielen mehr Kammermusik oder unterrichten noch nebenbei. Aber bei uns sind sie nicht regulär quasi in einer Festanstellung.
Rekrutieren Sie die Musiker überwiegend aus dem Raum München oder kommen die dann wirklich auch aus ganz Deutschland zu den Probenphasen oder so zusammen?
Also die meisten kommen schon aus München und Umgebung. Aber es kommen auch einzelne Musiker aus. Wir haben eine Flötistin, die immer aus London kommt oder eine andere Flötistin, die kommt aus Wien. Also es kommen schon immer wieder auch Musikerinnen und Musiker international zu uns.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das interessante Gespräch und ja, drücke in die Daumen für die kommenden Projekte, für das Jewish Pop und die weiteren Konzerte und ja, ich hoffe, dass ich das Jewish Chamber Orchestra mal live erleben kann.
Ja, vielen Dank und ich hoffe, dass Sie tatsächlich mal zu einem unserer Konzerte kommen. Würde mich sehr freuen.
Gibt es da auch Konzerte in Berlin?
Das nächste Konzert in Berlin ist Ende Juni in der Mendelssohn-Remise.
Das ist ja auch eine sehr schöne Lokalität.
Ja, und es geht eben um Nachkommen der Familie Mendelssohn und da passt es natürlich besonders gut rein.
Ja, herzlichen Dank für das interessante Gespräch.
Dankeschön.
Das war der Rondo-Podcast Notenköpfe mit dem Dirigenten Daniel Grossmann. Wir freuen uns, wenn ihr uns ein Like da lasst oder wenn ihr unseren Podcast abonniert. Ihr könnt uns natürlich auch jederzeit anschreiben. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Notenköpfe ist ein Podcast von Rondo, dem Klassik- und Jazz-Magazin. Informationen zum Magazin und weitere spannende Themen aus der Welt von Klassik und Jazz gibt es auf rondomagazin.de. Redaktion und Moderation Mario Felix Vogt. Ausführende Produzentin Verena von der Goltz. Aufnahme und Postproduktion Robert Niemeyer. Musik Markus Zierhofer.